Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Bevor wir gleich auf das Abendspiel in der ersten Fußball-Bundesliga schauen und einem Unentschieden, das sich für den ersten FC Köln beim FC Schalke 04 wie ein Sieg anfühlte, kommen wir zuerst zur Leichtathletik. Der vorletzte Wettkampftag bei den Weltmeisterschaften in Doha und da geht der Blick als erstes zum 5000-Meter-Rennen und der Bronzemedaille für Constanze Klosterhalfen. Es gab ja doppelte Aufmerksamkeit für dieses Rennen. Zum einen wegen der Sperre des Cheftrainers vom Nike Project und der Fragen, die rund um das Projekt auftauchten, jetzt bei dem auch Klosterhalfen ja mit dabei ist. Und zum anderen aber dieses Rennen auch in der Aufmerksamkeit, weil sie eben eine heiße Medaillenkandidatin war. Jens-Jürg Rieck, live aus Doha, jetzt wieder zugeschaltet. Erzählen Sie doch mal diese Renndramatik. Es war ja spannend.
Ja, sie hat sich früh in diese Spitzengruppe eingereiht. 15 Läuferinnen starten ja auf diese 12,5 Runden. So lang sind die 5000 Meter umgerechnet auf 400 Meter. Und dann war am Ende ein halbes Dutzend noch unterwegs. 2 Äthiopierinnen, 3 Kenianerinnen um die Titelverteidigerin Obiri, die aber immer in Führung lag. Und die hat dann so 120 Meter vor der Ziellinie mal richtig das Gaspedal durchgetreten, ist dann weggezogen. Und da sah es schon richtig schwer aus für Constanze Klosterhalfen. Die ist erst 22 Jahre. Es ist ihre erste ganz, ganz große Medaille. Und sie hat gegenhalten können und hat hinter den beiden Kenianerinnen Obiri und Kipkemboi dann die erste Bronzemedaille und damit überhaupt die erste Medaille auf dieser Strecke. Die 5000 Meter gibt es seit 1995 und noch nie gab es eine deutsche Medaille erringen können. Und sie hat sich riesig gefreut. Ihre Eltern waren hier, war den Tränen nah und hüpfte immer wie ein Flummi hier auf dieser in Altrosa gehaltenen Bahn rum. Das waren tolle Bilder und das war natürlich mit Medaille 4 auch der Höhepunkt aus deutscher Sicht hier bei diesem Abend, dem vorletzten in Doha.
Und was hat Constanze Klosterhalfen zu ihrer Zukunft gesagt? Will sie bei diesem umstrittenen Nike Oregon Project bleiben?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Denn zum einen ist ja der größte Sportartikelhersteller der Welt auch der Ausrüster des Deutschen Leichtathletikverbandes. Zum anderen musste man ernsthafte Gespräche mit ihr führen. Der Cheftrainer dieses Projekts, selbst wenn sie immer betont, sie arbeitet mit Pete Julien, wird natürlich mit dem Cheftrainer zusammenarbeiten. Das kann ich mir nicht anders vorstellen als in jeder Fußballmannschaft der Welt, wo ein Cheftrainer natürlich Athletiktrainer hat und Torwarttrainer und von mir aus Sturmbereichstrainer, die dann extra noch Angriffsformationen üben. Also diese Gespräche werden da sein. Deswegen war schon angekündigt worden vom Deutschen Leichtathletikverband, dass es Gespräche geben soll. Und Constanze Klosterhalfen, die am liebsten noch weitergerannt wäre, hat eine ganz klare Antwort gefunden.
Ich bin richtig traurig, dass die Saison jetzt irgendwie dann doch zu Ende ist. Und ich freue mich schon wieder, wenn ich das Team wiedersehe. Und für mich gibt es da nicht so viel zu überlegen.
Das heißt auf keinen Fall irgendwie ein Ende des Nike Oregon Projects?
Nee, das kann ich schon zu 1000% sagen, nein.
Ja, wenn man sich zu Gesprächen trifft und die eine Partei ist sich zu 1000% sicher, dann wird das im Gespräch relativ schwer, sagt mir meine Erfahrung.
Das könnte sein, ja. Der Abend brachte zudem noch einen guten 5. Platz für die deutsche Frauensprintstaffel, die auch so eine kleine Hoffnung ja auf Edelmetall hatte. War das in der Besetzung ohne die deutsche Meisterin Tatjana Pinto jetzt eher unrealistisch?
Ja, es ist die absolut richtige Antwort. Mehr war nicht drin. Sie haben gut gewechselt. Das war im Bereich der Möglichkeiten dieser Staffel. Aber Jamaika, Großbritannien, USA in der Reihenfolge sind so nicht zu attackieren. Vielleicht im nächsten Jahr mit Tatjana Pinto eine kleine Medaillenchance an einem Tag, an dem es ohnehin einige so bemerkenswerte Wettkämpfe gab. Kugelstoßen, es war der beste Wettkampf in der Geschichte von Weltmeisterschaften. Der Sieger stieß 22,91. Wir haben uns also fast auf Weltrekordniveau bewegt. Der zweite 22,90, das ist nur 1 Zentimeter weniger. Und Walsh, der Titelverteidiger aus Neuseeland, auch 22,90. Bloß der hatte keinen zweiten Versuch, weil er alle anderen ungültig machte. Und wenn zwei Athleten weiten gleich sind, dann wird der zweite herangezogen. Also es war Drama pur. Es gab einen Europarekord von Sifan Hassan. Das ist die Trainingskollegin von Constanze Klosterhalfen, auch aus diesem Projekt, die ihren zweiten Titel hier holte. Also es war so viel los. Und es war natürlich der Tag der Qualifikation. Das will ich schnell noch sagen. Malaika Mihambo, mit welcher Konstanz und Ruhe die Weitspringerin, gebürtig in Heidelberg, hier abgeliefert hat, das war eindrucksvoll. Sie hat die größte Weite erzielt und sie ist die große Favoritin auf Gold. Und vielleicht schafft ja auch Johannes Vetter, der Titelverteidiger im Speerwurf, den Angriff auf den Weltjahresbesten Kirt. Das ist ein Äste in dieser Konkurrenz. Dann haben wir noch 2 Medaillen für Deutschland am letzten Tag. Dann wäre es am Ende unter dem Strich ein halbes Dutzend. Das wäre eine mehr als bei den letzten Titelkämpfen in London.
Das war Jens-Jörg Rieck live aus Doha von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Und an diesem siebten Spieltag, jetzt sind wir in der Fußball-Bundesliga, gibt sich ein ganz ungewohntes Bild an der Spitze. Die ersten fünf Teams sind derzeit punktgleich. Der FC Bayern München wegen der besseren Tordifferenz vorne und der FC Schalke 04, der hätte sich an die Spitze setzen können, wäre dann nicht der Last-Minute-Ausgleichstreffer der Kölner gewesen. Jan Wochner.
Bis kurz vor Ende lebte Schalkes Traum vom Sprung an die Tabellenspitze. Doch in der Nachspielzeit gab's noch mal Ecke für Köln. Und FC-Kapitän Jonas Hector köpfte doch noch zum 1:1 Ausgleich ein. Der verdiente Lohn für eine über weite Strecken starke Kölner Leistung. Schalke brauchte lange, um in Fahrt zu kommen, ging durch Suat Serdar erst Mitte der zweiten Hälfte in Führung, verpasste danach aber mehrfach die Entscheidung. Burgstaller traf kurz vor Ende nur den Pfosten für Schalke. Durch den späten Ausgleich wurde es nichts mit Schalkes erster Tabellenführung nach fast 10 Jahren.
Und die größte Überraschung des Tages war die Niederlage des FC Bayern München zu Hause gegen 1899 Hoffenheim. Wie es dazu kam, sagt Hans-Peter Pohl.
Sagis Adamyan, Ex-Zweitligaspieler von Jahn Regensburg, schießt zum Wiesenausklang 2019 Hoffenheim zu einem 2:1-Sieg bei Bayern München und beendet damit die stolze Bundesligaserie der Münchner mit 15 Siegen und 5 Unentschieden aus den letzten 20 Bundesligapartien. Die Bayern vor 75.000 Zuschauern optisch überlegen, aber ohne Fortune im Abschluss. Hoffenheim taktisch clever und defensiv geschickt verteidigend. Adamyan in der 54. Minute mit Flachschuss aus 12 Metern, in der 78. Minute dann aus 16 Metern erfolgreich. Zwischenzeitlich köpft Robert Lewandowski sein 11. Saisontor zum 1:1 in der 74. Minute.
Der Lauf des SC Freiburg hält weiter an. Heute bekam es die Breisgauer erstmals mit einem richtig harten Gegner zu tun. Borussia Dortmund war zu Gast. Aber die Freiburger holten immerhin einen Punkt aus diesem Spiel, 2:2. Trainer Christian Streich ganz angetan.
Die Mannschaft hat zweite Halbzeit eine Leistung gezeigt. Auch die individuelle Leistung, die war herausragend. Ich bin ehrlich gesagt begeistert. Und ich glaube, dieses Unentschieden, auch wenn das Tor glücklich war, war hochverdient.
Bei der Pleite der Bayern, dem Unentschieden von Schalke, Dortmund und Freiburg hätten jetzt entweder Bayer Leverkusen oder RB Leipzig die Tabellenführung übernehmen können. Aber auch im Spiel zwischen den beiden gab es am Ende ein Unentschieden, Armin Lehmann.
Vor dem Spiel hätten die Leipziger möglicherweise ein Unentschieden bei der Werkself-In Leverkusen unterschrieben. Nach dem Spiel herrschte im Leipziger Lager eindeutig Unzufriedenheit. Die erste Halbzeit, sie hätte dieses Spiel schon entscheiden können. Leipzig mit 500-600-prozentigen Möglichkeiten gegen überforderte Leverkusener. Aber sie nutzten nicht eine dieser großen Chancen. Und deshalb stand es zur Pause noch torlos 0:0. Und dann kam es, wie es im Fußball so oft kommt, mit der ersten echten Tormöglichkeit geht plötzlich Leverkusen in Führung. Kevin Volland mit dem 1:0 nach gut einer Stunde. Immerhin, der eingewechselte Nkunku erzielte in der 78. Minute noch den Ausgleich für Leipzig.
Im Kellerduell zwischen dem noch sieglosen Aufsteiger SC Paderborn und dem FSV Mainz 05 hatten die Paderborner erneut das Nachsehen. 1:2. Trainer Steffen Baumgart.
Es war klar, dass wir durch Situationen gehen, die wir uns nicht wünschen, die wir uns nicht wollen. Jetzt im Moment trifft es uns richtig hart und jetzt geht es einfach darum, den Kopf hochzunehmen und dann einfach an diesen Situationen weiterzuarbeiten. Wir müssen nichts schönreden. Wir haben einen Punkt, das ist einfach nicht gut genug. Und so wie wir die Fehler machen, ist einfach auch nicht gut genug. Darüber wissen wir, das reden wir, dafür bin ich aber verantwortlich und wir werden dran arbeiten.
Der Hamburger SV hat die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen gewannen im heimischen Volksparkstadion mit 2:0 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und verdrängten den bisherigen Spitzenreiter VfB Stuttgart aufgrund der besseren Tordifferenz. Und jetzt gehen wir zur Turnweltmeisterschaft in Stuttgart und dem heutigen Tag, über den berichtet Holger Kühner.
Trotz kleinerer Schwächen dominierte die Mannschaft der USA den Qualifikationswettbewerb, gewann souverän vor China und Russland. Das deutsche Team schaffte als Neunte die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, verpasste dabei nur ganz knapp den Sprung ins Teamfinale. Elisabeth Seitz und Sarah Voss qualifizierten sich dazu nicht nur für das Mehrkampffinale, sondern Sarah Voss für das Finale am Schwebebalken. Elisabeth Seitz darf am Stufenbarren um eine Medaille turnen. Überragende Turnerin war die US-Amerikanerin Simone Biles, beste Einzelturnerin und für alle Einzelgerätefinals qualifiziert. Biles turnte dazu zwei Weltneuheiten, Doppelsalto mit Dreifachschraube beim Bodenturnen und den Doppelsalto mit Doppelschraube vom Schwebebalken. Gewinnt Biles auch nur eine Medaille, wäre sie die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten.
Und René Rast hat im deutschen Tourenwagen-Masters seinen 7. Saisonsieg gefeiert. Der bereits als Gesamtsieger feststehende Audi-Pilot verwies beim 17. und vorletzten Saisonrennen auf dem Hockenheimring Marco Wittmann und Mike Rockenfeller auf die Plätze. Das letzte Saisonrennen findet am Sonntag ebenfalls auf dem Hockenheimring statt. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmberg. Hier folgt jetzt gleich die lange Nacht nach den Nachrichten. Und ich wünsche Ihnen jetzt auch eine schöne gute Nacht.